Für die Lesung des Predigttextes dürfen Sie jetzt aber sitzen bleiben. Worte aus Römer 3 und 4. Denn Jesus Christus hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zugerechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Karfreitagsgemeinde, man kann es noch merken, sogar in unserer durchsäkularisierten und ideologisierten Gesellschaft, den Karfreitag kann sie noch immer nicht ganz abschütteln. Eine interessante Beobachtung, wenn eine Partei wie die SPD in diesen Tagen kontrovers darüber diskutiert, ob das Tanzverbot am Karfreitag aufgehoben werden sollte oder nicht. Das ist ein interessanter Befund. Der Juso-Chef hatte die Aufhebung des Tanzverbots am Karfreitag jüngst gefordert und er war dann von einem Parteigenossen, dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse, dafür scharf kritisiert worden. Karfreitagsdiskussion. Natürlich geht es da nicht um das Herzstück von Karfreitag, sondern man könnte eher sagen, um Reste der Pietät. Aber immerhin eine Erinnerung. Immerhin eine Erinnerung daran, dass dieser Tag, den wir heute begehen, noch eine besondere Würde hat. Oder wenn der Journalist Franz Alt in einem Beitrag für die Tageszeitung Die Welt mitten in der Karwoche an Judas Ischariot erinnerte. Als Behauptung ist zwar hanebüchen und fern aller Fakten, wenn er schreibt, Judas sei Jesu treuester Jünger gewesen und die Geschichte vom Verrat verdanke sich nur einer Fehlübersetzung aus dem Aramäischen. Das ist eine abenteuerliche These und historisch sind Alts Fantasien auch wirklich völlig unseriös. Aber dass er mit diesem Thema aus dem Umfeld der Passion jetzt zu Wort kommt und Resonanz findet, zeigt noch etwas von der Wirkung dieses Tages. Karfreitag ist der folgenreichste Tag der Weltgeschichte. Und diese These gilt es heute Morgen zu beweisen. Ein Karfreitag für die Ewigkeit. Das ist unser Thema. Die Sprengkraft dieses Tages, die zeigte sich ja schon in den betroffenen Stunden selbst. Matthäus etwa berichtet in Matthäus 27, dass die Erde bebte. Matthäus 27, 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Das ist die Wirkung dieses Tages. Doch außerhalb des Neuen Testaments gibt es erstaunliche Hinweise. So zum Beispiel bei dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, der etwa 90 nach Christus schreibt, über ein Ereignis, das sich genau in diese Zeit hinein datieren lässt. Das Osttor des inneren Tempelbezirks, schreibt Josephus, das von Erz und außerordentlich schwer war und am Abend von 20 Mann nur mit Mühe geschlossen werden konnte, das außerdem durch eisenbeschlagene Querbalken versperrt wurde, dieses Tor sah man in der Dunkelheit sich von selbst öffnen. Und noch aussagestärker ist ein zeitgeschichtliches Zeugnis zum Karfreitag, das gar nicht so bekannt ist, das wir dem römischen Historiker Tacitus verdanken. Etwa 115 nach Christus schreibt er, also noch ganz nah dran an den Ereignissen. Den Christen gegenüber war Tacitus bekanntlich sehr kritisch eingestellt. Und sogar er schreibt in seinem großen Werk den Annalen von der Kreuzigung. Hintergrund ist der Brand Roms im Juli 64 rund um den Circus Maximus. Dieser Brand forderte viele Opfer an Menschen und an Material und Kaiser Nero geriet schnell in den Verdacht, den Brand Roms inszeniert zu haben, um anschließend mehr Raum für seinen schönen Palast zu bekommen, um den weiter ausbauen zu können. Und zur Ablenkung schiebt Nero nun die Schuld sehr schnell auf die Christen. Hören wir Tacitus. Das böse Gerücht ließ sich nicht unterdrücken. Man glaubte vielmehr fest daran, befohlen worden sei der Brand. Daher schob Nero, um dem Gerede ein Ende zu machen, andere als Schuldige vor und belegte die mit den ausgesuchtesten Strafen, die wegen ihrer Schandtaten ohnehin verhasst vom Volk Christianer genannt wurden. Der Mann, von dem sich dieser Name herleitet, Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius auf Veranlassung des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und für den Augenblick unterdrückt, brach der unheilvolle Aberglaube wieder hervor, nicht nur in Judäa, dem Ursprungsland dieses Übels, sondern auch in Rom, wo aus der ganzen Welt alle Gräuel und Scheußlichkeiten zusammenströmen und gefeiert werden. Zitat Ende. Also eine unverdächtigere Bestätigung der neutestamentlichen Berichte kann man sich kaum wünschen. Sie merken, Tacitus will den Christen wahrlich nichts Gutes. Und doch erhalten wir durch ihn ein eindrückliches Zeugnis zur Bestätigung dieser Vorgänge aus historisch nächster Nähe. Worin aber besteht nun die bleibende Wirkung dieses Karfreitags? Inzwischen wird der Freitag ja auch von anderer Seite, wie Sie gemerkt haben, sehr religiös in Anspruch genommen. Man nennt das dann feierlich Fridays for Future, Freitage für die Zukunft, wenn Schulkinder die Schule schwänzen und lautstark einfordern, dass in wenigen Jahren unsere westliche Zivilisation vollständig umgebaut werden müsste. Wenn sie Lieder singen wie "Wir müssen und können das Klima retten, bevor es in wenigen Jahren die Zukunft der nächsten Generation zerstört". Nun, diese prophetisch-religiösen Thesen klingen nicht mehr so unschuldig, wenn man weiß, dass hinter diesen vermeintlich von Angst getriebenen Kindern massive Lobbys und Interessen stehen. Also die Idee mit dem Schulstreik wurde wohl erstmals öffentlich auf dem Global Youth Summit 2015. Diese Konferenz wird von der Plant for the Planet Foundation organisiert, also Pflanzt für diesen Planeten. Und die Plant for the Planet Foundation gehört zum Club of Rome, Stichwort Rockefeller, und zur German Marshall Fund Foundation. Und in Deutschland werden diese beiden Organisationen koordiniert von einem Fridtjof Finkbeiner, der auch für die Plant for the Planet Foundation zuständig ist. Interessante Parallele: Finkbeiner machte 2009 mit seinem Sohn Felix schon mal eine ähnliche Kampagne. Damals hatte der 12-Jährige angeblich die Idee, Millionen Bäume zu pflanzen. Und die vermeintlich frühreife kleine Prophetin des Friday for Future, Greta Thunberg, wird inzwischen von dem schwedischen Finanzinvestor Ingmar Rentzhog gemanagt. Der gründete 2017 eine Klimaschutzaktiengesellschaft und ist Mitglied von Al Gore's Climate Reality Projekt. Er dreht also an einem ganz großen politischen Rad. Hinter Greta steht ein großes Netzwerk und Henrik Broder schreibt zu Recht: Wer immer Greta entworfen hat, plant etwas Größeres. Ein großes Netzwerk, ein großer Apparat dahinter. Der wirkliche Friday for Future, der hatte weder ein Netzwerk noch mächtige Investoren im Rücken. Er spekuliert auch nicht mit Massenemotionen von Minderjährigen. Und er fand keinen Beifall bei Bundespräsidenten, Kanzlern, Königen und Prokuratoren. Der wirkliche Friday for Future war das Projekt eines einzigen Mannes. Der ist völlig transparent bis zum bitteren Ende durchstand. Seine Gegner, ja, die arbeiteten mit allen möglichen juristischen Tricks. Das haben wir in unserer Passionsandacht gesehen, als wir Matthäus 26 ausgelegt haben. Mit welchen juristischen Tricks versucht wurde, Jesus zur Strecke zu bringen. Aber auf seiner Seite, auf der Seite dieses einen Mannes, gab es keine Winkelzüge und keine Heimlichkeiten. Alles geschah im grellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, sodass wir es heute nachvollziehen können. Und was wir dort sehen, das ist mehr als ein Friday for Future. Es ist ein Freitag für die Ewigkeit. Das ist unser Thema, ein Freitag für die Ewigkeit. Dieser eine Freitag entscheidet über die Ewigkeit. Und wir werden heute Morgen unser eigenes persönliches Leben nur verstehen, wenn wir es einordnen in die Geschehnisse dieses Freitags. Liebe Gemeinde, wer sein Leben nicht im Licht des Karfreitags versteht, der wird es nie wirklich verstehen. Und Jesus selbst hat uns immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass er den Freitag genau so persönlich angelegt hat, genau so persönlich gemeint hat, dass wir mit dieser persönlichen Hoffnung und Erwartung da jetzt herangehen können. Das blitzte auch auf in dieser kurzen Szene unter dem Kreuz, die wir in der Lesung geschildert bekommen haben, Johannes 19, Vers 26. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, also Johannes spricht ja zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Ein Blick, eine Person, noch eine Person. Und Wilhelm Busch schreibt dazu: Das ist so wunderbar. In derselben Stunde, in der Jesus zum Heiland der Welt wird, in derselben Stunde zeigt er, es geht mir um den einzelnen Menschen. Im politischen Leben ist es umgekehrt. Da ist der Einzelne nichts, das Volk ist alles. Ganz anders im Reiche Gottes. Es geht Jesus um Maria, um Josef, um dich und um mich. Als der Heiland am Kreuz hing, starb er zur Versöhnung der ganzen Welt. Aber in den Jahrtausenden und in den Völkern sah er den Einzelnen. Und ein Sänger, der das recht verstanden hat, bezeugt es in einem Lied so herrlich und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Johannes ist der Einzige, sagt Wilhelm Busch, der diese kleine Episode unter dem Kreuz erzählt. Denn er selbst erfuhr es beglückend. Der Heiland der Welt hat mich sterbend angesehen. So dürfen auch wir wissen, glauben und bekennen. Wir sind angesehen von Jesus, geliebt mit einer ewigen Liebe. Und dann zitiert Wilhelm Busch noch einmal dieses Lied, ewig soll er mir vor Augen stehen, dieses Passionslied, wie er, Jesus, als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, und dann auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Und liebe Gemeinde, das ist die unvorstellbare Wahrheit, die wir dem Karfreitag glauben dürfen, dass er auch an mich gedacht. Und damit wir nun genau verstehen, inwiefern er an uns gedacht hat und wie wir nun in den Karfreitag hineingehören, darum hat der Apostel, da hat der Herr seine Apostel beauftragt, hat er sie ausgerüstet, um uns in die Folgen des Karfreitags einzuführen und sie uns haarklein zu erklären. In den Evangelien, da berichten ja die Apostel ganz detailliert, minutiös die Ereignisse. Aus Johannes haben wir einen größeren Bericht heute gehört. Sie können die Paralleltexte nachlesen im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium. Ganz genaue Schilderung. Und dann als nächstes die Briefe. Die Briefe des Paulus, des Johannes, des Petrus erklären differenziert, was diese Ereignisse alles bedeuten für uns. Und wir wollen nun in der verbleibenden Zeit auf einen dieser Zeugen hören, wie er die Auswirkungen des Karfreitags beschreibt und wie er uns im Licht des Karfreitags drei Tatsachen über uns selbst enthüllt. Im Licht des Karfreitags enthüllt Paulus uns drei Tatsachen über uns selbst. Und die erste Tatsache finden wir hier gleich in Vers 5. Da gehen wir mitten hinein. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht. Dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Das ist die erste Tatsache, wenn Sie mitschreiben. Wir sind gottlos. Das ist die erste Tatsache, die uns Paulus im Licht des Kreuzes enthüllt. Wir sind gottlos. Diese Tatsache hatte Paulus schon in Römer 1 und 2 ausführlich begründet, aber sie ist so wichtig, dass er sie auch hier in unserem Text extra nochmal reinschreibt. Glaubt an den, der die Gottlosen gerecht macht. Wir Christen glauben an den Gott, der die Gottlosen gerecht macht und an keinen anderen, der sich die Gottlosen so hinstellt, dass sie plötzlich zu ihm passen. Diejenigen, mit denen der lebendige Gott sich abgibt, sind die Gottlosen und niemand sonst. Der Jesus hat gesagt, der Arzt kommt nur zu den Kranken. Und im nächsten Kapitel wird Paulus genau diesem Pflock nochmal einschlagen. Römer 5, Vers 6, da wird er dann schreiben, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch hilflos waren, für uns Gottlose gestorben. Römer 5, Vers 6, für uns Gottlose gestorben, für niemand sonst. Und sogar mit der Art des Todes, den Jesus stirbt, führt er uns diese Gottlosigkeit vor Augen. Der Tod am Kreuz ist ein Tod für Verbrecher. Der Tod am Kreuz ist ein Tod für Verfluchte. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 13, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Zitat 5. Mose. Und Jesus stirbt diesen Tod für uns. Es ist ein Tod der Gottlosen. Liebe Gemeinde, das muss man erstmal schlucken. Und umso schlimmer, die Ersten, denen Paulus das hier erklärt, das waren ja keine hartgesottenen Atheisten oder Skeptiker, sondern das waren religiöse Leute, die sich viel auf ihre Frömmigkeit einbildeten und die das auch durchaus zum Teil ehrlich meinten. Und den zeigt Paulus noch dazu an ihrem religiösen Superhelden, nämlich Abraham, dass sogar der in Gottes Augen, was war? Gottlos. Also er sagt es ihnen erstmal nicht direkt über sie, sondern er zeigt es ihnen an ihrem religiösen Superman. Gottlos. Wenn schon Abraham. Das Wort, was hier für gottlos steht, Asebes, bedeutet wörtlich eigentlich Nicht-Verehrer. Das ist eine Verneinung. Ein Nichtverehrer, einer, der Gott nicht ehrt, der Gott nicht liebt, wie es angemessen wäre, der Gott nicht dient, der Gott nicht gehorcht, der zu Gott in einer zutiefst gestörten Beziehung steht, das ist ein Gottloser, ein Asebes, ein Nichtverehrer. Und das ist Abraham, sagt Paulus. Und deshalb hat sogar Abraham in Gottes Augen das verdient gehabt, was am Kreuz sichtbar wird. Da muss man erstmal tief durchatmen. Also wie radikal diese Feststellung von Paulus ist, wird uns umso klarer, wenn wir hören, wie der normal religiöse Jude damals über Abraham dachte. Das können Sie breit nachlesen in der rabbinischen Literatur, in der religiösen jüdischen Literatur jener Zeit. Abraham, 1. Makkabäer 2, hat Abraham nicht seine Treue bewährt, als er geprüft wurde? Und wurde ihm nicht diese Treue als Gerechtigkeit angerechnet? Oder Sirach 44, ja, den Juden vertraut. Abraham, heißt es da, wurde der große Vater einer Menge von Völkern. Er hielt das Gesetz des Höchsten und wurde deshalb in den Bund aufgenommen. Und als er geprüft wurde, erwies er sich als treu. Und deshalb hat Gott ihm die Verheißung bekräftigt, dass alle Völker durch ihn gesegnet würden. Oder im Buch der Jubiläen, 23. Kapitel. Abraham war vollkommen in allen seinen Handlungen mit dem Herrn. Und er war Gott wohlgefällig durch seine Treue an allen Tagen seines Lebens. Und Sie verstehen, was der Tenor, was die Grundmelodie all dieser klassischen Texte über Abraham ist. Natürlich hat Gott ihm mitgeholfen. Natürlich hat Gott seine Gnade dazu gegeben. Aber Abraham hat es doch gebracht. Er hat es doch geschafft. Und Paulus entlarvt diese Sicht als eine grandiose Fehldeutung, als einen grandiosen Irrtum. Und gegen die rabbinische Tradition und gegen die volkstümliche Frömmigkeit und gegen das, was allen als selbstverständlich vertraut war, auch bei uns und unseren Zeitgenossen, gegen all dies setzt Paulus eine Instanz, die alles aushebelt. Römer 4, Vers 3, mit der einen Frage, denn was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Das heißt, was sagt Gott? Verstehen Sie, Paulus personifiziert die Schrift und Gott, wo die Schrift redet, also die Heilige Schrift, die wirkliche Bibel, da redet Gott. Und Paulus formuliert auch nicht, was sagte die Schrift, sondern Gegenwart, was sagt die Schrift? Die Schrift redet heute. Sie ist lebendiges Wort Gottes. Nicht, was sagte die Schrift damals, als sie als historisches Dokument aufgeschrieben wurde, sondern was sagt sie? Was sagt sie dir? Was ruft sie uns zu? Heute Morgen, Karfreitag 2019. Durch den geschriebenen Text hören wir die Stimme des lebendigen Gottes. Das ist es, was Paulus hier sagt. Was sagt die Schrift jetzt? Was die Schrift sagt, sagt Gott. Wie die Schrift mich sieht, sieht mich Gott. Und verstehen Sie, das macht jede Predigt so spannend. Für den, der sie vorbereitet und hoffentlich auch für die, die sie hören. Weil wir der Überzeugung sind, dass wir in diesen Texten Gottes Stimme hören. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nicht einfach historische Studien anstellen. Das gehört auch mit dazu. Aber wir sind der Überzeugung, dass wir hier, wenn wir dieses Buch studieren, Gottes lebendige Stimme heute hören. Was sagt die Schrift? Das ist sehr persönlich. Und wie sieht uns Gott nun? Wie bewertet Gott das Leben Abrahams? Welchen Wert schreibt Gott den guten Werken Abrahams zu und unseren guten Werken? Und die Antwort ist kristallklar. Abraham hat sich zu 0,00% auf seine guten Taten verlassen. So steht das hier. Vers 3. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Weil er wusste, dass das seine einzige Chance war, Gott zu vertrauen, ihn anzubetteln. Und im Gegensatz dazu formuliert Paulus dann diese allgemeine Geschäftsregel in Vers 4, dem aber der mit Werken umgeht, man könnte auch sagen, dem aber der Leistung bringt, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Das heißt, wenn einer gute Arbeit abliefert, dann muss er dafür auch entsprechend bezahlt werden, dann muss er entlohnt werden. Guter Lohn für gute Arbeit. Das hat nichts mit Gnade zu tun, was hier in Vers 4 steht. Das hat mit Fug und Recht zu tun. Wenn ordentlich geliefert wird, muss der Auftraggeber auch ordentlich bezahlen. Das ist die Logik von Vers 4. Aber, sagt Paulus, das hätte vor Gott nicht geklappt. Das ist ja nun nicht unsere Position Gott gegenüber. Dazu reicht's nicht. Und Abraham war realistisch genug, sagt Paulus, Abraham war realistisch genug, erst gar nicht erst zu versuchen. Er hat sich auf den Glauben gestützt. Und das heißt mit anderen Worten, Abraham wusste, dass er ein Gottloser war. Abraham wusste, dass er ein Gottloser war. Und wie die Wirklichkeit aussieht, wie Gott uns wirklich sieht, das sagt der nächste Vers, das sagt Vers 5. Sehen Sie hin, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Dieser Vers ist wie ein theologischer Schlag in die Magenkuhle des religiösen Menschen. Dieser Vers ist einer der unerhörtesten Sätze, die in der ganzen Bibel stehen. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Das heißt nicht, Gott entschuldigt den Gottlosen, so nach dem Motto, Gott sagt, naja, der Gottlose hat es nicht so böse gemeint. Nein, rechtfertigen ist so viel mehr. Rechtfertigen, das bedeutet, Gott erklärt den Gottlosen für gerecht. Gott spricht den Gottlosen frei von seiner Schuld. Gott behandelt einen Gewaltverbrecher wie einen Ehrenmann. Gott nimmt einen Feind als sein geliebtes Kind auf in seine eigene Familie. Das meint Gott rechtfertigt den Gottlosen. Und wissen Sie, ich kann mir vorstellen, dass es vielen Lesern, die das lasen, die das hörten, zum ersten Mal ähnlich ging, wie den meisten Journalisten bei der Pressekonferenz von Günter Schabowski in Ost-Berlin am 9. November 1989. Das war der Tag, als die Mauer fiel. Wir freuen uns, dass wir Geschwister aus Sachsen hier unter uns haben, die sich da auch noch sehr lebendig bestimmt dran erinnern können. Schabowski war der Pressesprecher der herrschenden Kommunisten. Es gab eine chaotische Pressekonferenz. Und auf Nachfrage eines Journalisten verlas Schabowski dann eine neue Reiseregelung, die er selber vorher nicht gründlich studiert hätte, wie es zumindest den Anschein hatte. Und die neue Reiseregelung sah vor, dass plötzlich alle Bürger der DDR ab sofort ohne besondere Genehmigung jederzeit aus- und einreisen konnten. Das heißt, mit einem Mal war die Mauer offen, nach 45 Jahren, nach Hunderten und Aberhunderten von Toten, die an dieser Mauer ermordet worden sind, bloß weil sie in den anderen Teil ihres Landes wollten. Sie war offen. Und die Journalisten, die dabei waren, die dachten, wir haben uns verhört, das kann nicht sein, was ist hier los, das kann nicht. So, wie wir es gehört haben, kann es nicht gemeint gewesen sein. Und so wird es den meisten gegangen sein, als sie diesen Vers 5 gehört haben. Dann haben sie gesagt, Paulus, es geht ganz und gar nicht. Abraham ist ein Gottloser und Gott rechtfertigt die Gottlosen. Das waren 3 Beleidigungen in 4 Wörtern. Das müssen Sie erstmal schaffen. 3 Beleidigungen in 4 Wörtern. Können Sie mal ausprobieren. Also, erste Beleidigung. Er beleidigt Abraham, weil er den als gottlos bezeichnet. Und 3 Verse später den David noch gleich mit hinterher. Dann 2. Beleidigung. Er beleidigt uns, weil er uns auch als gottlos bezeichnet. Und 3. Beleidigung richtet sich gegen Gott selbst. Er beleidigt Gott, weil er sagt, Gott rechtfertigt Gottlose. Gott spricht Verbrecher frei. 3 Beleidigungen. Ja, und hatte nicht der lebendige Gott, auf den Paulus sich da berief, im Alten Testament immer wieder genau das Gegenteil gefordert? Hatte nicht Gott selbst den Richtern Israels die klare Anweisung gegeben, 5. Mose 25, wenn ein Hader ist zwischen Männern, so soll man sie vor Gericht bringen und den Gerechten gerecht sprechen und den Gottlosen verdammen? Und hatte nicht Gott in Sprüche 17, Vers 15 gesagt, wer den Gottlosen gerecht spricht und den Gerechten verdammt, die sind beide dem Herrn ein Greuel? Und hatte nicht Gott durch den Propheten Jesaja gedroht in Jesaja 5, 23, weh denen, die den Gottlosen gerecht sprechen? Stellt Gott hier nicht sein eigenes Recht auf den Kopf? Wie kann er das tun? Kann Gott den Gottlosen gerecht sprechen und dabei am Ende selber gerecht bleiben? Wie kann Gott dann noch seine eigene Gerechtigkeit garantieren? Wie kann Gott dann noch seine eigene Heiligkeit aufrechterhalten, wenn er so etwas tut? Und damit stehen wir vor der zweiten Tatsache. Vor der zweiten Tatsache, die uns Paulus im Licht des Kreuzes über uns enthüllt. Erstens, wir sind gottlos. Zweitens, Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Das ist das Zweite. Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Das ist die Voraussetzung für alles, was Paulus hier in Römer 4 sagt. Das ist die Voraussetzung. Und deshalb fügt Paulus diese zweite Tatsache, Jesus sühnt unsere Schuld restlos, wie eine Klammer um das ganze Kapitel. Schauen Sie sich das bitte nochmal an. Die Klammer am Ende ist Römer 4, 25. Da sagt Paulus, Jesus wurde um unserer Sünde willen dahingegeben. Und mit dahingegeben meint er, ausgeliefert in den Kreuzestod. Das ist die Klammer am Ende. Und die Klammer am Anfang ist dieser Vers 3,25, den Sie vor sich haben auf Ihrem Zettel, den, nämlich Jesus Christus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut. Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Und schauen Sie, das ist die zweite Tatsache. Die zweite Tatsache, die uns der Karfreitag über uns enthüllt. Jesus sühnt, Jesus bezahlt für unsere Schuld restlos. Und restlos, das heißt, so dass nichts davon übrig bleibt, so dass nichts davon ungesühnt bleibt. Restlos, wir sagen ja manchmal, ich bin restlos glücklich. Das heißt, da ist kein Fünkchen Rest an Unglücklichkeit. Oder wir sagen, ich bin restlos ausgelaugt. Da ist nicht das leiseste bisschen Kraft noch da. Restlos, das heißt gründlich, mehr noch vollständig, restlos. Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Und ich musste bei dem Begriff Rest dann denken, wie wir in der Grundschule Mathematik gelernt haben. Und da kamen ja dann so die vier Rechenarten, ne? Erst addieren, subtrahieren, multiplizieren und dann am Ende dividieren, ne? Geteilt durch. Na, hat man das so gelernt, 500 durch 4 und dann hat 5, geht in die 4, 1 mal 1 gemerkt. Dann hat man das so lange runtergerechnet und war immer glücklich, wenn am Ende kein Rest blieb. Weil man wusste es richtig, gerade in den Arbeiten. Ne? Man war immer glücklich, wenn die Rechnung aufging und es blieb kein Rest, daran musste ich denken. Es ging alles glatt auf. Und das macht Jesus am Karfreitag. Das macht Jesus mit unserer Schuld. Das macht Jesus mit unserer Gottlosigkeit. Es bleibt nichts übrig. Restlos. Und schauen Sie hin, dieser Bezahlungsvorgang, diese Sühnung, das ist keine unsichere, wackelige Sache, die irgendwo in Gedanken stattfindet oder in einem Hinterzimmer oder in irgendeinem düsteren Versammlungsraum, sondern für diese restlose Sühnung hat Gott ein offizielles Datum gesetzt. Ein offizielles Datum, an dem er diese Sühne vor den Augen der Weltöffentlichkeit durchgeführt hat. Und das ist Karfreitag. Und Paulus betont das hier auch. Den hat Gott hingestellt für den Glauben als Sühnopfer. Hingestellt, das bedeutet so viel wie öffentlich ausgestellt. Das meint dieser Begriff eigentlich. Gott hat Jesus an seinem Kreuz öffentlich ausgestellt, damit es alle sehen können. Und das Wort, was hier für Sühnopfer steht, das ist in seiner griechischen Bedeutung, die dann wiederum an einem hebräischen Wort sich ausrichtet, das kann man das übersetzen mit Ladendeckel. Die Sühnung, das war der Ladendeckel auf der Bundeslade, Hilasterion. Und am großen Versöhnungstag, und daran denkt Paulus hier, der große Versöhnungstag war der Karfreitag im Alten Testament. Da wurde an diesem Ladendeckel, an diesem Gnadenstuhl, wo hier Sühnopfer übersetzt ist, was wurde da gemacht? Da wurde das Blut von Tieropfern drangesprengt. Hier war der Ort, wo die Versöhnung besiegelt wurde. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch, an diesem Ladendeckel. Der große Versöhnungstag war die Vorschau auf Karfreitag. Und Paulus sagt, Jesus ist der Ladendeckel. Das Kreuz, an dem Jesus stirbt, ist der Ort, wo Gott die Schuld sühnt. Aber Jesus ist nicht nur der Ladendeckel, sondern Jesus ist auch das Blut. Er vergießt sein Blut. Das steht symbolisch dafür, dass er sein Leben für uns opfert. Er gibt auch das Blut, das Opfer, das an diesen Ladendeckel rangesprengt wird. So wie der hohe Priester das Blut des ersten Ziegenbocks auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen musste. Das können Sie nachlesen in 3. Mose 16, Vers 15 und 16. Und so wie der hohe Priester das Blut da dran sprengte, so hat Jesus sein eigenes Blut dort am Kreuz vergossen. Sein Tod war ein Opfertod. Und merken Sie, wie genial das ist. Jesus ist beides. Er ist der Ladendeckel und er ist das Opferblut. Im Kreuz Jesu ist Gott selbst gegenwärtig als der heilige Richter. 2. Mose 25, Vers 22 sagt, Gott redet vom Ladendeckel her. Im Kreuz ist Gott selbst gegenwärtig als der heilige Richter. Und zugleich Jesus in seinem Blut ist der Angeklagte. Der Angeklagte, der an unserer Stelle verurteilt wird. Der Angeklagte, der unsere Strafe stellvertretend trägt und übernimmt. Und das geschieht alles an diesem Ladendeckel, alles an diesem Sühneort, alles an diesem Kreuz. Und überlegen Sie, was für eine wunderbare Symbolik ist das. Wissen Sie, was unter dem Ladendeckel lag? In der Bundeslade? Da lagen die Gesetzestafeln drin, genau. Die Gesetzestafeln, die Forderungen Gottes, die Gesetzestafeln, die den Sünder verklagen und die dem Sünder vor Augen führen, was ihn von Gott trennt und was alles nicht einhält. Und was kommt jetzt über die Gesetzestafeln drüber? Über die Gesetzestafeln drüber kommt der Ladendeckel. Der Ladendeckel kommt drüber. Das heißt, wo Sünde gesühnt wird, da hat das anklagende Gesetz seine Macht über uns verloren. Halten Sie das bitte fest. Wo Sünde gesühnt wird, da hat das anklagende Gesetz seine Macht über uns verloren. Da liegt der Ladendeckel drüber. Und hier sehen wir ganz klar, am Kreuz löst Jesus unser Schuldproblem. Eben als Sühnopfer in seinem Blut, als der Ladendeckel und als das Opfer. Jesus sühnt restlos. Und deswegen kann Gott jetzt uns Gottlose begnadigen, ohne dass Schuld übrig bleibt. Ohne dass ein Rest bleibt. Ohne dass irgendein Makel an Gott hängen bleibt. Weil Jesus unsere Schuld restlos gesühnt hat. Und Sie merken, damit dient das Kreuz nicht nur der Tilgung unserer Schuld, das ist das eine, sondern das Kreuz beweist zugleich, dass Gott gerecht ist, obwohl er Typen wie uns begnadigt. Und deswegen fügt Paulus das noch hinterher, hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Ich nehme gottlos an und bin trotzdem gerecht, weil die Schuld restlos getilgt wird. Ihr Lieben, was wir hier verhandeln, das ist keine hochgestochene Theologie. Das ist nicht irgendeine komplizierte Sühnetheorie. Sondern was wir hier verhandeln, was Paulus hier schreibt, das ist das, was Gott aus Liebe für uns getan hat. Das ist das, was wir brauchen, damit wir Heilsgewissheit haben können. Das ist das, was wir brauchen, damit wir heute getrost vor Gott leben können und wissen, wie er zu uns steht. Und das ist das, was wir brauchen, damit wir einmal in Frieden heimgehen können. Und damit wir dann genauso fröhlich sein können wie jener alte Bauer. Dieser alte Bauer wurde nach dem Ertrag seines Lebens gefragt. Bauer, was ist der Ertrag deines Lebens? Und als Antwort hat der Bauer einfach mit seinen eigenen Worten im Grunde genommen Römer 3 und 4 wiederholt. Da hat er gesagt, ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Restlos. Kein Cent bleibt übrig. Kein kleiner schmutziger Gedanke. Kein kleines gemeines Wort. Keine kleine Undankbarkeit unserem Schöpfer gegenüber. Restlos. Das ist die zweite große Tatsache, die wir am Kreuz über unser Leben erfahren. Wir sind gottlos. Aber zweitens, Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Und wissen Sie, hier scheidet sich das Evangelium vom katholischen Glauben. Weil der Katholizismus sagt, das, was Jesus da getan hat, das ist schon gut und das ist wertvoll und das ist würdig, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Der Papst sagt, es reicht nicht. Die katholische Dogmatik sagt, es reicht nicht. Johannes Hartel sagt, es reicht nicht. Bernhard Meuser sagt, es reicht nicht. Und die Schrift sagt, es reicht. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir dem glauben, was die Heilige Schrift sagt, ob wir das glauben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ob wir ihn dafür ehren und lieben und anbeten, oder ob wir aus irgendwelchen taktischen Gründen mit denen kungeln, die behaupten, ja, Jesus ist aller Ehren wert, aber es reicht nicht. Doch es reicht, restlos. Und dann wartet zum Schluss noch eine dritte Entdeckung auf uns. Und die ist fast zu schön, um wahr zu sein. Eine dritte Entdeckung. Und ja, es ist auch eine Tatsache über unser Leben, die wir nur vom Kreuz her erfahren. Und die möchte ich Ihnen unbedingt noch mit nach Hause geben auf den Weg. Diese dritte Tatsache. Jesus nimmt uns nicht nur unsere Schuld weg, sondern Jesus gibt uns dafür im Gegenzug auch seine vollkommene Gerechtigkeit. Und das müssen Sie jetzt ganz genau hören. Was wir eigentlich verdient hätten, nimmt er auf sich. Und was ihm allein zustehen würde, nämlich vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit, das lässt er für uns gelten. Und das ist der eigentliche Zielpunkt von Vers 5. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, also der sich nicht auf Werke verlässt, nicht auf seine Religiosität verlässt, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht oder gerecht spricht, kann man noch übersetzen, dem wird sein Glaube angerechnet oder gerechnet zur Gerechtigkeit. Und weil das so ungeheuerlich ist, zieht Paulus nach Abraham gleich noch einen zweiten Zeugen aus dem Ärmel gewissermaßen. Und das ist David, für den sagt das auch nochmal, wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Und damit enthüllt Paulus eine dritte Tatsache über unser Leben, die nur im Licht des Kreuzes aufscheint und die nur im Licht des Kreuzes gilt. Erstens, wir sind gottlos. Zweitens, Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Und drittens, halten Sie sich fest, Gott bewertet uns als sündlos. Jetzt schon. Das ist das Dritte. Gott bewertet uns als sündlos. Und wie das geht, beschreibt Paulus hier mit einem auffälligen Wort. Mit einem Wort, das das ganze Kapitel dominiert, mit einem Wort, das hier etwa 11 Mal vorkommt. Und dieses Wort heißt anrechnen. Oder es kann auch übersetzt werden als zurechnen. Aber es ist immer das gleiche griechische Wort. Ne? Vers 3, das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Vers 5, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Vers 6, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Also logizomai, Sie müssen wissen, dieser Begriff stammt aus dem Finanzwesen. Und er bezeichnet eine Gutschrift, die auf ein bestimmtes Konto erfolgt. Anrechnen. So, das heißt, Paulus sagt, dem, der an Jesus glaubt, wird etwas angerechnet. Es wird ihm etwas gut geschrieben auf sein Herzenskonto. Es wird ihm etwas gut geschrieben, was ihm von Rechts wegen aufgrund seiner eigenen Leistung nicht zusteht. Und was wird ihm gut geschrieben? Jesu Gerechtigkeit. Das heißt, Jesu Sündlosigkeit, Jesu Heiligkeit. Gott bewertet uns als sündlos. Verstehst du? Auf diese Anrechnung haben wir nicht den geringsten Anspruch. Gott verfügt das so, als freies Geschenk, souveräner Gnadenakt. Und die Folge ist atemberaubend. Dadurch stehst du nämlich in dem Moment, wo du zu Jesus gehörst, völlig sündlos vor deinem himmlischen Vater. Nicht, weil du in dir irgendwie sündlos wärst oder moralisch perfekt, sondern weil Jesus dir seine Vollkommenheit anrechnet. Das ist das Wort. Und diese Wahrheit begegnet uns immer wieder. Paulus schreibt das gleiche in 2. Korinther 5, Vers 21. Lauschen Sie. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott zählt. Also, Gott hat den Jesus, der sündlos war, verflucht am Kreuz. Er hat unseren Fluch getragen, damit wir in der Verbindung mit Jesus seine sündlose Gerechtigkeit selber würden. Wir sind es jetzt. 2. Korinther 5, 21 oder Philipper 3. Da blickt Paulus ja auf sein altes Leben zurück und all das, worauf ich religiös so stolz war, sagt er, erachte ich für Dreck. Warum? Damit ich in Christus gefunden werde, Philipper 3, Vers 9. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus. Es ist seine Gerechtigkeit. Gott bewertet uns als sündlos. Und liebe Gemeinde, damit sehen wir am Ende glasklar, dass Gott uns Gottlosen am Karfreitag mit der Rechtfertigung ein Doppelgeschenk macht. Gott macht uns ein Doppelgeschenk, das unser Konto gewissermaßen von zwei Seiten in schwindelnde Höhen treibt. Unsere Schulden stellt er nicht in Rechnung, die bezahlt Jesus. Und Jesu Reichtum, seine Vollkommenheit, wird uns gut geschrieben. Die zählt für uns, diese Gerechtigkeit. Genauso hat Gott das bei David gemacht. Vers 6, wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet, die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Und dann Psalm 32 sagt David, selig sind die, denen die Ungerechtigkeit, also die Sünden vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Verstehen Sie? Es gibt eine Gutschrift und eine Schuldentilgung. Gutschrift heißt, was wir nicht verdient haben, wird uns angerechnet. Und Schuldentilgung bedeutet, was wir verdient haben, wird uns nicht angerechnet, sondern ihm. Gutschrift und Schuldentilgung. Doppelgeschenk. Und Sie wissen, bei David, da gab es auch genug zu tilgen. Es gab Ehebruch zu tilgen, es gab Mord zu tilgen und vieles mehr. Und David sagt, selig der Mann, dem der Herr das nicht anrechnet, sondern dem er, weil er an Jesus glaubt, seine Gerechtigkeit zurechnet. Natürlich kannte David Jesus noch nicht persönlich, lebte Jahrhunderte vor dem Karfreitag, aber David, Aber David, genauso wie Abraham, glaubte Gottes Verheißung, dass der Messias einmal kommen würde. David glaubte Gott, dass der Messias einmal kommen würde, um dann auch seine, Davids Schuld, endgültig wegzunehmen. Und darum konnte David getrost sterben. Und darum konnte Petrus am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 sagen, wenige Wochen nach der Kreuzigung, dieser David, der hat auch darauf vertraut, dass Gott seinen Sohn schicken würde. Und ihr Lieben, nehmt das mit, was ihr nur im Licht des Kreuzes so erkennen könnt. Das große Geschenk der Rechtfertigung, das unser Gott am Karfreitag uns bereitet hat und das er uns am Ostersonntag dann durch die Auferstehung endgültig besiegelt. Wir werden von aller Schuld freigesprochen, weil Jesus am Kreuz dafür sühnte. Und wir werden zugleich als gerecht angesehen. Wir werden zugleich als vollkommen anerkannt, weil Jesus uns seine Sündlosigkeit zurechnet. Es braucht also beides. Es braucht sein Sühneopfer am Kreuz und es braucht, dass dieses Sühneopfer am Kreuz in völliger Sündlosigkeit des unfehlbaren Opferlammes geschenkt wird. Und die Wirkung, die Kraft dieses Opfers, die reicht bis heute. Eben weil der, der es gebracht hat, Gottes vollkommenes, sündloses Opferlamm war. Und liebe Gemeinde, lassen Sie mich das noch sagen. Gerade der Karfreitag ist jener Tag, an dem wir Jesus besonders für seine Sündlosigkeit loben und danken sollen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit der Bibel. Und der Karfreitag ist der Tag, an dem wir das besonders betonen sollen, das sündlose Opferlamm. Ich habe bei der Vorbereitung eine Sache entdeckt, die mir noch nie aufgefallen war, aber die genau dahin passt. Immer wenn von der Sündlosigkeit Jesu geredet wird, wird gleichzeitig davon gesprochen, dass er für unsere Schuld stirbt. Das steht also offensichtlich in einem ganz engen Zusammenhang. Dass sein Tod für uns deshalb diese sühnende Wirkung hat, weil Jesus als Sündloser stirbt. Das erste Beispiel hatten wir ja schon gehört in 2. Korinther 5, 21. Das müssen wir unbedingt noch mitnehmen aus diesem Karfreitag. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden. Er stirbt als der Sündlose für uns. Zweites Beispiel, 1. Johannes 3, Vers 5. Da heißt es, und ihr wisst über Jesus, 1. Johannes 3, Vers 5, ihr wisst, dass er, Jesus, erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Wieder die Verbindung zwischen dem Sühnetod, er nimmt unsere Sünde weg, weil in ihm keine Sünde ist. 1. Johannes 3, Vers 5. Drittes Beispiel, 1. Petrus 2, Vers 22. 1. Petrus 2, Vers 22. Da wird in Vers 21 zuvor gesagt, Christus hat für euch gelitten. Und dann heißt es in Vers 22, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Er hat gelitten als der Sündlose. 1. Petrus 2, 22. Letztes Beispiel, Hebräer 7, Vers 26. Hebräer 7, Vers 26. Da heißt es, denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben in Jesus, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig, wie jene hohen Priester täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer zu tun. Und dann heißt es in der letzten Zeile von Vers 27, dass er sich selber opferte für uns. Es ist immer der gleiche Zusammenhang. Jesus ist sündlos. Und in dem Zusammenhang wird gesagt, er stirbt für uns als unser Sühnopfer. Das ist die Botschaft vom Karfreitag. Und kaum einer hat dieses Wunder so anschaulich beschrieben wie Graf Zinzendorf, dessen Lied wir vorhin ja gesungen haben. Christi Blut und Gerechtigkeit, verstehen Sie? Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Das heißt, Christi Opfertod am Kreuz und Christi absolut sündloses Leben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich fasse zusammen. Es sind drei Tatsachen über unser Leben, die uns Paulus im Licht des Karfreitags enthüllt. Die erste Tatsache lautet, wir sind gottlos. Die zweite Tatsache, Jesus sühnt unsere Schuld restlos. Und die dritte Tatsache, Gott bewertet uns jetzt als sündlos. Was ist nun unsere angemessene Antwort auf den Karfreitag? Paulus beschreibt es mit einem einzigen Wort: Glauben. Vers 25. Gott hat Jesus für den Glauben hingestellt als Sühnopfer. Vers 3. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Vers 5. Dem aber, der sich nicht auf Werke verlässt, sondern glaubt an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Verstehen Sie, das ist die einzige und völlig ausreichende Antwort darauf, dass du ihm das glaubst. Und zwar in einer persönlichen Weise. Nicht, dass du sagst, ja, Jesus ist für Sünder gestorben und Jesus mag auch sündlos gewesen sein. Sondern Glauben heißt, dass du es ihm persönlich glaubst, dass du ihm dafür dankst, dass du ihm sagst, ich brauche es und davon will ich leben und damit will ich sterben. Ich lobe dich und ich danke dir, Jesus, und ich glaube dir, mein Leben gehört dir. Das ist die einzige Antwort. Im Eingangsbereich des Ulmer Münsters, da findet sich ein Gemälde des Kunstmalers Bartholomäus Zeitblom, ein Zeitgenosse Luthers, wo in einer Szene der ganze Karfreitag aufstrahlt. Auf diesem Gemälde ist dargestellt, wie Gott der Vater den geschundenen, blutüberströmten und im Tode erschlafften Leib seines Sohnes dem Betrachter entgegenhält. Gott der Vater trägt den gekreuzigten, blutüberströmten Christus und er hält ihn dem Betrachter entgegen, so als würde er ihn für den Glauben anbieten. Als würde ihm sagen wollen, du, das ist geschehen. Das ist für dich geschehen. Diesen Jesus stelle ich dir für den Glauben hin. Ich halte ihn dir hin, dir zum Glauben. Und was wird deine Antwort darauf sein? Vielleicht fällt es dir schwer, eigene Worte dafür zu finden. Aber du hast in deinem Herzen dieses Verlangen. Du hast in deinem Herzen dieses Verlangen, vor diesem Jesus niederzuknien und ihn anzubeten und dein ganzes Leben auf ihn von jetzt an zu gründen. Dann helfen dir vielleicht die Verse des Liederdichters Charles Eliot, die wir gleich in der deutschen Übersetzung singen werden. Just as I am. Das ist bei uns bekannt geworden in der Übersetzung, so wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm. So wie ich bin, blind, arm und irr, such ich, was mir gebricht bei dir. Nur deine Gnade schenkt es mir. O Gottes Lamm, ich komm. Und wissen Sie, ich habe das früher nie verstanden. Ich kenne dieses Lied von meinen Großeltern her. Was diese Formel so wie ich bin eigentlich bedeutet. Das verstehen wir erst im Licht von Römer 4. So wie ich bin, das heißt einfach in meiner ganzen Gottlosigkeit. In meiner ganzen Verlorenheit, in meiner ganzen Hilflosigkeit. So wie ich eben in mir selbst bin. Ich kann mich nicht besser machen. Ich kann mich nicht ändern. Das Einzige, was mir bleibt, ist, ich kann zu Jesus kommen. Und im englischen Original heißt es dann in der zweiten Strophe, ich versuche gar nicht erst, den einen oder anderen dunklen Flecken noch selber zu beseitigen. Es funktioniert ja doch nicht. Ich will einfach kommen zu dir. Gerade wie ich bin, nimmst du mich an. Die Sündenschuld ist abgetan, weil ich auf dein Wort trauen kann. O Gottes Lamm, ich komm. Am Karfreitag hat Gott seine Türen weit aufgestoßen. Er hat sich dir geschenkt. Und du? Hast du ihm schon persönlich darauf Antwort gegeben? Herr Jesus Christus, wir beten dich an als das sündlose Lamm Gottes. Wir beugen uns vor dir, der du diesen Weg für uns gegangen bist und unsere Schuld restlos bezahlt hast. Wir verehren dich als den vollkommenen, gerechten Sohn Gottes, wahrer Gott von Ewigkeit. Und lieber Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Und dass du ihn uns bis heute hinhältst zum Glauben. Bitte erbarme dich über uns. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.